www.kamikaze-radio.de. Da sind wir schon wieder. Razzifazzi ist da schon vorbei. Gerade gehört RAF. Ein sehr schönes Thema. Mhm. Da kommt doch hier.
Die Bullen schon mal von der Schippe gesprungen, die wollten das schon mal dran kriegen. Das war auf dem Konzert, wo meine Freundin eine Merchandise gemacht hat. Und ich war immer im Süddeutschland. Und dann kamen da irgendwie ein paar Bullen rein, die wohl gerufen worden sind wegen Lärmbelästigung und ähnlichen Kleinigkeiten, was man ja so gerne hat. Und dann gingen diese beiden Bullen so zielsicher auf den Merchandise-Stand zu, weil da hing gerade alles von voller RAF-Shirts, weil wir hatten da relativ viele verschiedene Varianten in Blau, Grün, Gelb. Wir haben einmal alle Farbpaletten der T-Shirts durchgedruckt. Und die kamen schon mit erhobenem Zeigefinger und der eine zuckte wohl auch schon virtuell seinen Schreibblock für die Anzeige. Und dann drehte also meine Freundin Glöckchen damals nur ein Shirt davon um, stellte sich lächelnd dahinter, wo dann auf dem Backprint Radieschen auf Frischkäse drauf stand und pfiff unschuldig vor sich hin und die Bullen konnten nichts mehr machen.
Ja, was kann man da machen? Ich sag mal nur, im Februar kommt Christian Klar auch endlich mal frei.
Ja, das wird sehr interessant, das glaube ich auch. Wobei ich ja immer nur mal grundsätzlich der Meinung bin, das spiegelt sich ja auch, das hört sich so altscheißklug, das spiegelt sich ja auch im Lied wieder. Aber in unserem RAF-Stück haben wir ja eigentlich durchaus, auch wenn man das nicht sofort raus hat, auch eine versteckte Kritik drin, weil das RAF-Stück der Dödelhaie heißt ja nicht grundsätzlich, die RAF, so wie sie gewesen ist, war total töfte, sondern der grobe Kontext heißt, wenn man schon die RAF ist, also wenn man im Endeffekt schon die entsprechenden Schritte gemacht hat, zu sagen, so, wir scheißen jetzt auf alles und wir haben auch keine Angst dafür zu sterben oder in den Knast zu gehen, dann bitteschön sollte man auch seine Terrororganisation auch mal für Sachen einsetzen, wie jetzt zum Beispiel sich mal konkret um Rechte zu kümmern, also um die Rechten, nicht um Rechte im juristischen Sinne, sondern die Nazis.
Ja.
Und da haben wir gesagt, warum hat das keiner getan? Warum ist man dazu übergegangen, ich sage jetzt mal nur Wirtschaftsbosse in Anführungsstrichen umzulegen und dabei auch die ganzen Kollateralschäden wie, naja, ich habe auch den Fahrer nebenbei erwischt, in Kauf zu nehmen. Das wäre doch auch anders gegangen. Und das ist ja eigentlich so unsere Aussage, man braucht eine andere Art von RAF, die zwar vielleicht ähnlich agiert, aber sich dann auch um die richtigen Ziele kümmert und mal für Sicherheit auf den Straßen im Osten sorgt.
Klar, ich sag mal, der Grundgedanke der RAF, völlig okay. Die Umsetzung,
Hellhaft war dann die Umsetzung später.
Ja, schwierig zu, schwieriges Thema.
Ja, ich weiß, da kann man auch wahrscheinlich in 10 Sekunden, also da haben wir uns auch schon jahrelang die Köpfe drüber heiß diskutiert, weil es gibt da nicht eine Geschichte mehr. Also ich kann nie sagen, die RAF war gut oder die RAF war scheiße. Es ist immer so ein Mittelding, was man aus der Zeit heraus sehen muss und natürlich auch immer die einzelnen Stufen sehen muss und sagen, das kann ich nachvollziehen, das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen, das finde ich wiederum kacke. Es gibt da also wirklich mehrere Phasen und vieles war auch scheiße, aber vieles war natürlich auch im Kontext der Zeit notwendig und man muss immer wieder drüber nachdenken und sagen, wenn es jetzt zum Beispiel die N60er in den Studentenunruhen und später die RAF nicht gegeben hätte, glaube ich nicht, dass wir heute doch ein sehr, sehr, sehr freies, liberales Land hätten, was wir heute haben eigentlich.
Auf jeden Fall.
Das sind alte Strukturen und Krusten aufgebrochen worden, die ja teilweise noch aus den Nazi-Zeiten wirklich existiert haben. Und auch gerade die N68 und auch die RAF, die haben das ja alles nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Ich meine, eine Sache, die ja immer so als Schwert über allen schwebte, war ja die Angst, dass es einen Rückfall durchaus in eine faschistische Zeit wiedergeben könnte. Das war ja so einer der Gedanken, nicht der einzige, aber der durchaus praktisch den Staat als Repressalienstaat auf den Pranger gestellt hat. Und wenn man sich das teilweise so die ersten Bilder angeguckt hat, hätte man auch denken können, ja, es könnte doch mal irgendwann wieder soweit sein.
Ich wollte gerade sagen, seit einigen Jahren fragt man sich ja doch eigentlich, wo ist die RAF, wenn man sie braucht?
Ja, der Schäuble sollte mal sich diese Frage stellen. Ich meine, das finde ich sowieso, also ich muss sagen, schon auf eine gewisse Art komisch, wenn ich mir überlege, welche Sachen heute im Überwachungsstaat gemacht werden, plötzlich gemacht werden, sondern nach dem Motto, ich kann ja alles mit Abwehr gegen den Terror entschuldigen, von Onkel Busch lernen, halt siegen lernen. Das sind Sachen, die wären damals in den 80ern völlig undenkbar gewesen. Da ist man für viel kleinere Klamotten auf die Barrikaden gegangen, wenn ich mich so an Sachen wie Volkszählung erinnere. Ich meine, was für ein unglaublicher Widerstand gegen die Volkszählung in den 80er Jahren entbrannt ist, und zwar von Subkulturen über normale Bürger bis hin zu jedem.
Stimmt.
Aber und keiner hat so richtig mitgekriegt. Das ist, wir haben im Endeffekt, also auch gerade, ich sag mal so, die jüngere Kiddie-Generation, die denken da nicht drüber nach. Also wenn die ihre MP3 sich saugen oder sonst was tun und alle Daten, wie ich freudenstrahlend ja freiwillig schon fast präsentieren, oder wenn du im Endeffekt mit deiner Shopping-Card durch die Kaufhäuser gehst und deine Payback-Punkte sammelst, was nicht alles noch, das sind ja alles Instrumentarien, um dich natürlich gläsern zu machen. Meistens noch nicht mal mit dem Hintergedanken, um dich sofort politisch alle zu machen. Das ist ja immer nur sekundär. Ich sag ja immer so, die Daten zu sammeln der gesamten Bürger, ihr Kaufverhalten, ihr Bewegungsverhalten, ihr Reiseverhalten, was sie nicht alles tun, ist meistens bei den meisten Institutionen noch nicht mal mit einem Negativgedanke verbunden. Nur, wenn die Daten einmal gesammelt sind oder kommt mal wieder irgendein anderes Regime an die Macht oder irgendein Geheimdienst titscht geradeaus, kann er mit den Daten, die eigentlich nur für Konsumentenzwecke, weil Konsumentenzwecke sind mir scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen, welche Werbung ich kriege, ob ich die kriege oder nicht kriege, geht mir am Arsch vorbei. Nur, wenn diese Daten dann jemand anders zugespielt werden könnte, daraus politische Strukturen macht, da gibt es ja diese berühmten Klamotten, ich weiß nicht, welcher grüne Politiker das gewesen ist, als ich bei Amazon mal irgendein Buch über den radikalen Fundamentalismus in Saudi-Arabien gekauft. Das hat er sich ganz normal über Amazon bestellt. Irgendwie sind die Daten abgeglichen worden mit seinen Reisedaten und dann durfte der plötzlich nicht mehr in die USA einreisen. Das sind dann so Sachen, wo du merkst, was du tust, was du kaufst, wo du deine Daten preisgibst. Wenn du diese Daten mit anderen Daten von dir selber verknüpfst, dann können schon so Interessensgebiete entstehen. Da kann man sagen, ja, dieser Bürger da kauft ja öfter so linksradikale Literatur, dann hat er auch fünfmal eine Eintrittskarte mit seiner Payback-Karte am besten noch bezahlt für ein Konzert, wo es um Punk vielleicht ging. Naja, den tun wir schon mal auf eine Liste und beobachten immer besser. Aber wie gesagt, das können wir jetzt auch tonnenweise ausführen.
Ich wollte gerade sagen, da kann man einfach nur sagen, man ist Engmann 1982 in Hannover auf die Straße gegangen, um gegen die Punker-Kartei zu demonstrieren.
Ja, die ersten Chaos-Tage praktisch.
Und heutzutage gibt man seine Daten bei Online-Punk-Shops öffentlich bekannt. Ja. Da haben wir das Thema.
Da freut sich auch sogar noch drüber, wenn man dann einen schönen Newsletter kriegt von irgendeinem Kaufhaus, der sagt, so, Sie haben heute Geburtstag, wollen Sie nicht bei uns was bestellen? Sie kriegen 5 Euro Warengutschein. Da denkt man sich, ja, super. Und dann überlege ich, hey, warum wissen die eigentlich, dass ich heute Geburtstag habe? Das überlegt man dann nicht mehr. Nee, man macht es freiwillig. Also darum sage ich mir selber Schuld auch. Also dann denke ich mir, wenn dann später großartig jammert und jammert Überwachungsstaat und hat aber freiwillig wirklich alle Daten preisgegeben, wo ich sage, naja gut, selbst Schuld.
Ja, da sage ich bloß, wo ist die RF und wo sind die Chaostage, wenn man sie braucht?
Ja,
genau. Chaostage und die ganzen Geschichten. Dödelhai, ihr wart immer auf Kuba.
Das ist aber schon lange her, ne? So lange auch nicht. Das war 2006, genau. Da haben wir eine schöne kleine Tournee durch Kuba gespielt. Das war gut.
Wie kommen die Dödelhai nach Kuba? Wie kommen die Dödelhai nach Kuba?
Ach, das war eigentlich, unser Leben ist oft begleitet von vielen, vielen Zufällen, meistens glücklichen und gerechten Zufällen, wie wir das sagen. Darum behaupten wir auch, dass der große, mächtige Dödelhai definitiv da ist. Der schwebt in der Erdumlaufbahn, der Dödelhai ist groß wie ein Hochhaus und hält die schützende Flosse über die seinige, das sind wir. Und der schanzt uns öfter einfach eine gute Gelegenheit zu. Wir sind mal irgendwann vor vielen Jahren, da haben wir ganz normal Urlaub mal auf Kuba gemacht, ganz lange her schon. Und da, wo wir Urlaub machen, wollen wir nicht nur blöde rumhängen. Also wir wollen natürlich immer wissen, gibt es in dem Land irgendwelche subversiven Strukturen, gibt es da irgendwelche Punkbands? Also haben wir uns natürlich sehr weit umgeguckt und umgehorcht und umgetan und sind damals auf eine Band gestoßen, die hat Metal gemacht, also eine kubanische Thrash-Metal-Band. Sehr klein, noch damals völlig unbekannt, aber hat im Prinzip ihren Kram wie ich im Wohnzimmer gespielt. Und die haben dann irgendwann mitbekommen, das war so ein Provinzdorf im Westen von Kuba, in Pina del Rio, dass da plötzlich in der Ecke eine deutsche Band rumhängt. Und dann haben die uns einfach mal eingeladen, ob wir nicht zu denen nach Hause kommen wollen, mal zusammen ein bisschen Mucke machen. Also sind wir natürlich hingegangen und die haben dann wirklich versichert, dass meine Küche war gar nicht Wohnzimmer. In der Küche stand dann das Schlagzeug, der Gitarrist saß praktisch im Wohnzimmer und dann haben wir ein bisschen mitgespielt auf diesen uralten Instrumenten. Das war sehr, sehr lustig. Die meinten dann zu uns, ob wir ein Magnettonband mit aus dem Land rausnehmen können und für die vielleicht irgendwo mal eine Platte daraus machen können. Weil die hätten keine Möglichkeiten. Also haben wir ein uraltes Magnettonband genommen, haben dann in Deutschland genommen, haben dafür eine 1000er Single-Auflage damals auf Vinyl gepresst. Einfach nur aus Gefälligkeit, weil wir gesagt haben, wir unterstützen die Jungs da mal ein bisschen, das ist alles koscher und cool.
Auch als Punkband?
Und der Sänger dieser Band ist aber auch noch politisch dann aufgestiegen. Der war dann praktisch sozusagen sowas wie der Kulturminister in der entsprechenden Provinz, also im entsprechenden Bundesland in Kuba. Und dann hat er mir mal irgendwann eine E-Mail geschickt und hat gesagt, so Andi, jetzt bin ich in der Position, praktisch euch auch einen Gefallen zu tun, wenn ihr wollt. Ihr habt mir damals halt mit der Band geholfen. Wenn ihr Bock habt, kann ich euch jetzt eine Tournee durch Kuba klar machen. Ich bin jetzt an der richtigen Stelle dafür. Und er sagt, ja Kiko, super, wir kommen doch, mach mal klar. Ja, hat er für uns klar gemacht und das war extrem geil. Also wir waren auch im kubanischen Fernsehen, im kubanischen Radio, hat super Spaß gemacht, die Konzerte waren total klasse, weil die Kubaner sind ein sehr, sehr lustiges Völkchen. Wir haben ja mal früher so ein bisschen gesagt, naja, man könnte Kuba ein bisschen wie die DDR mit Palmen beschreiben von früher, aber eher die DDR mit Palmen und ohne Angst da drin.
Ja, okay.
So ungefähr ist das halt. Und das und wir haben Fidel Castro auf 3 Meter Entfernung noch lebend gesehen. Das war auch ein Erlebnis. Das habe ich auch nicht vergessen bis heute.
Okay, ich meine, ja.
Bitte?
Das ist natürlich ein Erlebnis.
Ja, aber wir haben, wir sollten da halt ein Konzert geben. Das war eins von der Tour. Das war genau in dieser Provinz statt. Und dann kam praktisch der Organisator an und meinte, ey Andi, wir müssen euer Konzert um einen Tag verschieben. Und dann sagte er, nee, ihr habt doch Werbung gemacht, ihr könnt uns einfach das Konzert um einen Tag verschieben. Welchen Grund soll es denn geben? Und er meinte, ja, der Kommandant hat sich angekündigt und wollte ganz zufällig an dem Tag, wo ihr euer Konzert eigentlich eher eine Ansprache hier in dem Dorf halten. Dann haben wir gesagt, ja gut, das können wir so gerade eben durchgehen lassen. Das ist in Ordnung, ist genehmigt. Dann hat Fidel da eine Ansprache gehalten in dem Dorf, weil er gerade Bock drauf hatte. Und dann konnten wir den im Prinzip, also weil der Organisator war ja auch der Sänger praktisch dieser kubanischen Trash-Metal-Bands, dann konnte er uns da keine Privataudienz verschaffen, aber das war mein nächster Gedanke. Ich hätte gerne ein Foto gehabt, weil sie Fidel und die Dödelhaie, aber wir durften dann zumindest eben dabei sein und konnten uns dann sozusagen vor ihm kurz hinstellen und er nickte uns zu, wir nickten zurück und er schaudern förmlich.
Ja, ich war das. Das ist natürlich ein Erlebnis, das hat man nicht allzu oft.
Nein, in der Tat nicht.
Das heißt auf Kuba, wo wart ihr denn sonst noch so in der Welt draußen?
Das nächste Spannende war dann wohl die Russland-Tournee von uns gewesen, wobei wir da, das ist noch nicht lange her, das war glaube ich 2007, ja, oder war es Ende 2006, 2007 auf jeden Fall. Das war auch sehr, sehr geil, wobei wir dann, wie ich gesagt habe, wenn wir die beiden Klamotten verglichen haben, dann war uns die kubanische Mentalität näher als die russische. Also wir haben die Russen weniger von ihrer Art verstanden als die Kubaner, weil, ich sag mal so, die kubanischen Musiker und Kids und so weiter von ihren Ideen, Einstellungen her, die waren doch alle sehr, sehr Punkrock-Style, so wie ich mal so sagen. Bei den Russen war es eine Mischung aus Mafia, Söldnern, Wodka und in Moskau auch sehr viele Nazis. Das war so die russische Geschichte, wobei wir gut durch die Klamotte durchgekommen sind. Weil man muss dazu sagen, in Russland war der Typ, der für uns die Tour organisiert hätte, war selber ein relativ gut situierter Mafiosi, mal so nennen, aber eher der alten sizilianischen Schule. Also wie er mir auch lebhaft versichert hat, hier bringt keiner einen Rumpf nur für eine Handvoll Dollar. Da muss schon viel mehr passieren. Und diese neue Mafia wäre ja so, die würde einen einfach so umlegen für ein lächerliches Trinkgeld. Mhm. Und dadurch hatten wir keine Probleme gehabt. Also sobald irgendwelche Probleme in manchen Provinzen entstanden, hat er dann immer nur seinen Namen genannt, wo er aus Moskau herkam und alle waren sofort brav.
Okay, alles klar.
Ich weiß aber von anderen Bands, die hatten da viel mehr Probleme. Das Einzige, was halt strange war, war dann in Moskau selbst, also da meinte er zu uns dann auch, ja, die Nazis kommen immer, wenn die irgendwelche Punkbands spielen und wollen die umbringen und in Russland tun sie es hin und wieder auch, also die sind dann eine ganze Ecke härter noch, muss man sagen, als die deutschen Nazis, wobei das Kräfteverhältnis doof ist. Die russischen Faschos, sag ich mal, sind alles solche großgebauten, glatzköpfigen Kanten, muskulös, bis zum Geht nicht mehr. Und die russischen Punks sind alle so kleine Hämpflinge,
okay,
die
scheiße,
gerade 17,
ja.
18, 19 sind. Also da ist das Kräfteverhältnis rein physisch gesehen immer ziemlich kacke.
Okay, scheiße.
Ja, ist wirklich kacke. Und in dem Club in Moskau, wo wir dann gespielt haben, der meinte dann unser Organisator, nee, das machen wir schon so, die Faschos wollen euch um 16 Uhr umbringen, weil die gehen davon aus, dass ihr um 16 Uhr da irgendwo auftaucht, die haben schon die ganzen Straßen dann dafür dicht gemacht, wir sind aber clever und gehen schon um 12 Uhr zu dem Club, damit rechnen die Nazis nicht und ihr müsst euch verkleiden, also haben wir uns alle ganz normale Klamotten angezogen, das was überhaupt nicht als Punk aussah, sind dann wirklich so völlig feige durch die Straßen gegangen, bis zu dem Club, dann da rein, dann uns wieder umgezogen und dann waren im Club total viele, ich sag mal, so Militärbullen liefen da rum, das fanden wir am Anfang sehr strange und dann meinte unser Organisator, nee, heute sind die auf unserer Seite, weil heute bezahlen wir die. Morgen kann das durchaus, dass die Nazis die bezahlen. Dann sind die wieder auf der anderen Seite.
Okay.
Das heißt, die Bullen haben dann im Endeffekt draußen die Nazis
Also letztendlich.
Damit wir nicht raus mussten.
Letztendlich korrupte Arschlöcher.
Also es war also zu dem Zeitpunkt, wir fanden das auch sehr strange. Wir hingen in dem Club da rum und sagten, ach so, der Organisator des Dödelheim-Konzerts bezahlt die Militärbullen, damit die rausgehen, die Nazis verprügeln. Ja, ja, gut.
Da kann man mal sehen, wie korrupt die sind.
Ja, absolut. Also das ist wirklich. Wobei eben diese Nazi-Problematik, die war wie ich nur in der Hauptstadt, also in Moskau. Wenn du in den Provinzen warst, da war das anders. Also da war von Faschismus nichts mehr, überhaupt nichts mehr zu spüren. Da war eher Alkoholismus, war das ganz große Problem. Und wir haben auch auf der Russland-Tour, das war nur eine Woche, aber die kam uns vor wie, weiß ich nicht, wie ein ganzer Monat. Ich kann mich an keine Tour erinnern, wo ich so wenig gegessen und so viel gesoffen habe. Also es war echt unglaublich. Die essen da nichts einmal. Die kommen ohne Essen total lange aus und dann sitzt du irgendwann nach schon zwei Tagen, wo du fast nichts gefressen hast, sitzt du nach dem Konzert da und sagst, boah Leute, tut doch mal den ganzen Wodka hier weg. Wir wollen mal was essen. Dann sag ich, oh, Essen, kein Problem, besorgen wir. Dann fahren die los und kommen dann ganz stolz irgendwann an mit ein paar Kästen Bier und irgendwie drei Tüten Chips. Dann schlafen die Chips und sagen, ah, Essen. Aber hier lecker Bier. Aber gewöhnst du dich dran, das kannst du eine Zeit einmal durchziehen. Aber wenn du da ein ganzes Leben so lebst, habe ich mir gedacht, es ist kein Wunder, warum die alle nicht so alt werden.
Ist natürlich ein hartes Thema in dem Moment.
Ja.
Pass mal auf, ich
bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, und auch von den Leuten, die Konzerte waren super geil. Da waren natürlich viele Sachen, die sind für uns fremd. Also gehen wir davon aus, die Konzerte finden immer in Russland in Clubs statt, die mit Punk überhaupt nichts zu tun haben.
Okay.
Und die Punks auch eigentlich gar nicht abkönnen. Also die Besitzer der Clubs, die kassieren ihre Kohle von den Organisatoren, schmeißen sich auch nach dem Konzert sofort raus. Also da ist nichts mit irgendwie nach dem Konzert, wie groß noch mit der Band irgendwo gefeiert. Da ist dann sofort danach Disco. Dann haben die Punks aber auch rauszugehen.
Also kein Backstage oder wo man sich noch gemütlich unterhalten kann?
Nee, dann gehst du halt woanders hin. Also wir haben dann ein Ding gehabt, da sind wir dann in so eine, wir dachten erst, die wollen uns in irgendein Arbeitslager stecken. Da sind wir dann nach dem Konzert noch, glaube ich, weiß nicht, zwei Stunden mit irgendwelchen Klapperkisten durch die Wälder gefahren. Es war auch sehr horrormäßig. Alles war da gab es keine Lichter mehr und den Boden, Nebel überall. Und wir fahren mit einer ganzen Horde Russen, von denen wir kaum irgendeinen kannten zu dem Zeitpunkt, durch die dunkelste Nacht durch und plötzlich taucht wie aus dem Nichts so ein riesiges Tor auf, was wirklich genauso aussah wie ein altes KZ in Deutschland. Also so richtig mit irgendwelchen russischen Schriftzeichen, die auch Arbeit macht frei heißen können. Dahinter Stacheldraht, Stacheldraht, Stacheldraht. Dann fährst du durch das Tor, wir guckten uns alle schon so an und dachten so, da kommen wir doch nie mehr raus, verdammte Sicke. Und innen drin hattest du dann auch wirklich überall so Baracken stehen, wo du auch dachtest so, tja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Nee, aber dann waren das im Prinzip alles, es war zwar ein altes Lager, aber da waren dann Proberäume und Garagen von einigen Leuten einfach nur drin, die da ihre Autos reparieren und in den anderen ehemaligen Lagerbaracken waren dann eben Proberäume von russischen Bands und dann haben wir in einem der Proberäume dann die gute Nacht weiter gefeiert.
Interessante Geschichte. Im tiefsten ja. Osten. Pass auf, ich bin ein Song von euch, Tag X.
Ja, Spiel. Tag X ist immer gut, der kommt ja auch eines Tages.
Der ist immer da.